Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de, präsentiert von unserem Partner motorsporttotal.com, formel1.de. Und ja, der große Preis von Bahrain ist Geschichte, und wer hat ihn gewonnen? Sebastian Vettel, der zweite Saisonsieg für Ferrari. Letzte Saison gab es keinen Sieg, jetzt schon zwei. Mein Gott, das Pferd springt wieder ziemlich hoch und es macht ziemlich viel Spaß, dieser Formel 1 zuzusehen. Ein spannendes Rennwochenende, über das wir sprechen müssen. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich freue mich sehr, dass wir erneut den Chefredakteur von motorsporttotal.com Formel1.de zu Gast haben, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Und im ersten Abschnitt und im letzten Abschnitt dieser Sendung begrüße ich einen Gast. Ja, er ist der Fahrernotenexperte von motorsporttotal.com Formel1.de und ehemaliger Formel1-Fahrer für zum Beispiel Jaguar und Red Bull Racing. Wir begrüßen ganz herzlich Christian Klien. Hallo Christian.
Servus, hallo Kevin.
So, Christian, jetzt war, also Christian Klien, das muss ich erstmal, also ihr werdet jetzt ganz oft Christian und Christian hören, aber ich versuche die Nachnamen mit einzubinden. Christian Klien, erstmal grundsätzlich, wie hat dir das Rennwochenende in Bahrain gefallen, das Rennen ganz besonders?
Es war wirklich ein tolles Wochenende. Ich war ja selber vor Ort in Bahrain unten. Und außer dass es extrem heiß war während des Tages, war das Nachtrennen dann wirklich ein Spektakel, angefangen vom Qualifying, der schon richtig spannend war, zwischen Mercedes und Ferrari. Und dann natürlich im Rennen, speziell der erste Teil, wo eigentlich die ersten sechs Autos ganz nah aufeinander waren. Wirklich spannend, dass sich da auch Ferrari mit Sebastian Vettel wieder durchsetzen konnte. War schön für die Formel 1, dass sich ein bisschen durchmischt, nicht so wie im letzten Jahr, wo mehr oder weniger nur Silber vorne war. Von dem her war das wirklich toll zu verfolgen.
Ja, Christian Nimmervoll, das ist eigentlich auch der Eindruck, den wir am Fernseher hatten, ne? Also selten haben wir in den letzten Jahren vorne so einen Kampf gehabt, so einen Einsatz auch von den Fahrern, die alles geben mussten, um ganz vorne zu landen. Und das ist ja eigentlich auch wirklich nur förderlich für die Formel 1, ne?
Ja, absolut. Ich glaube, wir haben das schon im Qualifying gesehen. Der Christian hat es ja gerade schon angesprochen. Diese ganz knappe Fight zwischen Bottas und Hamilton um die Pole, wo Mercedes einen relativ deutlichen Vorteil hatte. Die haben ja diesen speziellen Motorenmodus, beziehungsweise können die Leistung einfach ein bisschen mehr aufdrehen im Qualifying. Da ist der Abstand relativ groß gewesen zu den anderen, aber im Renntrim, und das ist ja letztendlich das Entscheidende, haben wir gesehen, dass Ferrari mindestens auf Augenhöhe ist und vor allem, dass auch Red Bull ein bisschen näher gerückt ist. Also die sind noch nicht dran, aber die kriegen das Auto anscheinend tatsächlich ein bisschen in den Griff. Und ja, da haben wir echt ich glaube ab Barcelona, vielleicht spätestens ab Montreal, tatsächlich einen Dreikampf an der Spitze, so wie das momentan aussieht, und sehr viel spannender kann es nicht sein. Und vor allem, da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, ich finde es richtig klasse, dass das Überholen ein bisschen schwieriger geworden ist, weil die letzten Jahre hatten wir eben dieses DRS-Vorbeifahren. Und ich glaube, nachdem in Shanghai ja die Strecke nass war, war es ein bisschen schwierig zu beurteilen, liegt das jetzt tatsächlich an diesem neuen Reglement. In Bahrain haben wir gesehen, da war es trocken, also das war einigermaßen repräsentativ. Das war für mich genau die richtige Mischung. Ein Überholmanöver ist nicht einfach, aber es ist möglich und so soll es sein. Ich glaube, wir haben echt gutes Racing gesehen. Es war unterhaltsam, es war zumindest einigermaßen spannend, auch um den Sieg, weil eine Zeit lang hat man geglaubt, Lewis Hamilton kommt da nochmal ran. Also so kann es weitergehen. Haben wir auch an den Zugriffszahlen gesehen im Übrigen, auch RTL und die ganzen TV-Sender vermelden ganz gute Quoten. Ich glaube, es geht aufwärts mit der Formel 1.
Ja, Christian Klien, da du ja an der Strecke warst, hast du das ja noch ein bisschen nochmal anders erlebt als wir am Fernseher. Dominik Scharaff, langjähriger Redakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, sagte das auch in unserer letzten Ausgabe vor dem Bahrain Grand Prix, dass die Überholmanöver qualitativ besser geworden sind. Und da haben wir an diesem Wochenende einige gute gesehen, ne?
Absolut, auch schon in China waren einige gute Überholmanöver dabei, wenn man nur mal das Vettel und Ricciardo hernimmt, wo sogar noch etwas Wheelbanging dabei war. Und ja, es sollte ja spektakulär sein, es sollte nicht so einfach sein. Also wirklich das DRS vorbeifahren, wie es in den letzten Jahren war, ist ja nicht wirklich ein Überholen. Und ja, man muss das Timing als Fahrer, muss man den Sonob-Überholvorgang richtig timen. Man muss sich das Auto, das vor einem Pferd, richtig bereitlegen, um dann wirklich auch die Attacke dann reiten zu können. Und ja, ich finde das auch gut, dass es schwieriger geworden ist, dass es natürlich etwas schwieriger zum Überholen dieses Jahr ist, weil einfach die Autos mehr Aerodynamik haben, weil es schwieriger ist, hinterherzufahren in der Dirty Air, wie man so schön sagt im Fachjargon. Also ja, da ist alles richtig gemacht worden. Es ist deutlich spannender. Die Autos sind schwieriger zum Fahren. Und man merkt auch bei den Piloten, die sind richtig gefordert wieder dieses Jahr. Und so soll sie auch schlussendlich sein.
Richtig gut gelaunt, Christian Nimmervoll, ist ja Sebastian Vettel, ne? Also so gelöst, so locker. Ich glaube, da haben wir ihn das letzte Mal erlebt, als er seinen dritten oder vierten Weltmeistertitel bei Red Bull Racing erfahren hat. Also der fährt auch so befreit und so gut, wie lange nicht mehr, finde ich. So konzentriert und sauber. Also natürlich kann man Sebastian Vettel nie vorwerfen, unkonzentriert gefahren zu sein, aber das ist natürlich auch der Performance des Ferraris geschuldet, ne?
Ja, und du sprichst einen wichtigen Punkt an, glaube ich. Er ist tatsächlich wie ausgewechselt, also mental. Ich glaube, die Situation, dass er mit Ferrari im letzten Jahr nicht die Chance hatte, um die WM zu kämpfen, die hat an ihm gezehrt. Das haben wir dann auch ganz oft erlebt. Wir erinnern uns an die Funksprüche in Mexiko, wo er auch mal Charlie Whiting so ein bisschen angegangen ist. Ich persönlich fand das eigentlich immer ganz gut. Man hätte sich vielleicht das eine oder andere verkneifen können, aber grundsätzlich ist es ja gut, wenn wir Emotionen haben in der Formel 1. Aber der Sebastian ist tatsächlich wie ausgewechselt. Also man hat ihn nur beobachten müssen jetzt auf dem Podium in Bahrain, wo er so ein bisschen getänzelt hat. Der Renningenieur hat beim Funk, der dann direkt nach der Zieldurchfahrt übertragen wurde, nochmal gesagt, wir haben das schnellste Auto. Ich glaube, das sinkt jetzt so langsam ein bei Ferrari, dass man tatsächlich ein Auto hat, das konkurrenzfähig ist, das im Rennen mindestens, würde ich sogar sagen, auf Augenhöhe ist mit Mercedes, wenn nicht sogar ein bisschen schneller. Das realisieren die und das merkt auch der Sebastian, der weiß, er hat dieses Jahr die ganz große Chance und ich glaube, ich würde so weit gehen, dass das ein Lebenstraum ist von ihm, auf Ferrari-Weltmeister zu werden, so wie sein großes Idol Michael Schumacher. Das realisiert der ist gut drauf und das motiviert den und stachelt ihn an und ich glaube, würde man mich jetzt fragen, auf wen tippst du als Weltmeister, habe ich ein ganz, ganz gutes Gefühl, dass Sebastian Vettel eine richtig gute Chance hat. Weil ich glaube, Ferrari merkt, wir müssen jetzt auch dieses Auto weiterentwickeln, wir müssen dranbleiben. Vielleicht sind die ein bisschen hungriger als Mercedes, das ist jetzt natürlich eine Unterstellung. Aber es ist immer so in der Formel 1, wenn ein Team 3-4 Jahre hintereinander Weltmeister war, irgendwann zwangsläufig kommt eine kleine Delle in die Formkurve rein. Und bei Ferrari ist genau anders, die sind alle ausgehungert. Das sieht sehr, sehr gut aus momentan.
Christian Klien, du hast es ja auch in deiner eigenen Zeit erlebt, auch innerhalb des Fahrerlagers ja immer. Wenn du dann Mercedes jetzt bist und du hast die letzten Jahre eigentlich immer nur einen Kampf um die WM gehabt innerhalb des Teams und konntest das auch in gewisser Weise ja ein bisschen steuern und jetzt kommt der Druck von hinten, jetzt kommt der Druck von Ferrari und ja hoffentlich auch noch von Red Bull Racing. Glaubst du, dass Mercedes das noch kann, dieses Kämpfen mit anderen Teams so richtig? Weil so langsam wirkt es schon so ein bisschen, also damit haben wir jetzt nicht so richtig gerechnet.
Ja, also ich glaube schon, dass sie das kämpfen natürlich können. Als Team ist Mercedes extrem gut aufgestellt und natürlich sind sie dieses Jahr mehr gefordert. Es war natürlich leichter in den vergangenen Saisonen die Strategie so zu legen, dass einer von den zwei Silbernen gewinnt, weil man eigentlich von hinten wenig Konkurrenz hatte. Jetzt müssen sie einfach auch ganz stark auf Ferrari schauen. Ich hoffe in 1, 2, 3 Rennen, dass sie auch auf Red Bull schauen müssen, denn die werden auch näher rücken. Und ja, sie haben natürlich auch zwei sehr gute Piloten dieses Jahr wieder. Leider ging es bei Bottas im Rennen ein bisschen nach hinten, aus welchen Gründen auch immer. Aber ansonsten, ja, die können schon fighten. Was ganz wichtig in dieser Saison ist, ist, glaube ich, durch das, dass wir ein neues Reglement haben, ist da sehr, sehr viel Spielraum noch, um das Auto weiterzuentwickeln und zu verbessern. Und wir sehen da wirklich dieses Jahr eine Rennsaison, wo du wirklich bei jedem Rennen neue Teile ans Auto bringen musst, um einfach da konkurrenzfähig zu bleiben. Und das wird interessant zu sehen, wie legt das Mercedes an, wie legt das Ferrari an, wie legt das Red Bull an, wer kann wie schnell entwickeln. Und ich glaube, das wird das Ausschlaggebende sein, wer am Ende dieser Saison dann ganz vorne stehen wird. Aber ich denke schon auch, Ferrari hat die besten Chancen seit langem jetzt wieder hier wirklich um die WM mitzufighten. Speziell wenn man die, also im Qualifying haben sie nach wie vor noch, sind sie vielleicht noch nicht ganz so stark, weil eben Mercedes die Möglichkeit hat, die Motorenleistung ein bisschen aufzudrehen. Aber über die Longruns, wenn man schon am Freitag im freien Training angeschaut hat, waren die sehr stark, auch im Rennen. Das Auto läuft einfach und die haben da alle Chancen, um da wirklich um die WM dieses Jahr mitzufahren. Und speziell am Vettel sieht man das natürlich. Der ist top motiviert, bestens gelaunt das ganze Wochenende. so haben wir ihn letztes Jahr nicht erlebt.
Christian Klee, nochmal kurz die Nachfrage. Was glaubst du, wie weit ist Red Bull noch weg?
Sie waren jetzt deutlich näher dran in Bahrain. Sie wussten aber nicht, wieso. Also ich habe auch mit Helmut Marko und auch von Ricardo von den Interviews gehört, hat, sie haben ein paar kleine neue Teile ins Auto gebracht, aber nichts Gravierendes, was das Auto jetzt besser macht. Der Hauptgrund war einfach, sie verstehen das Auto jetzt besser. Man muss auch sehen, in den Wintertestfahrten in Barcelona sind sie weniger Runden gefahren wie andere Teams. Also sie konnten sich weniger mit dem Auto auseinandersetzen in Sachen Setup und so weiter. Und in Bahrain haben sie jetzt das erste Mal so wirklich das Auto zum Leben erweckt. Und das war mehr eigentlich in Sachen Setup und Autoverstehen, als wie neue Teile ins Auto bringen. Was eigentlich positiv für Red Bull war, weil sie waren jetzt nicht mehr ganz so weit weg. Das heißt, sie müssen nicht jetzt wirklich in Sachen Weiterentwicklung des Autos eine Sekunde finden. Jetzt haben sie mal schon eine halbe Sekunde gefunden, nur mit das Auto besser zu verstehen. Und natürlich, jetzt gibt es natürlich für Red Bull nur eines, volles Angreifen mit der Weiterentwicklung. Und da kommen dann in Barcelona, kommt schon ein größeres Update dann und dann Montreal, glaube ich, ein weiteres. Und dann sollten die hoffentlich möglichst schnell näher dran sein, was ja für uns genial wäre, wenn wir einfach drei Teams da ganz vorne hätten, die da um den Sieg mitfighten können.
Christian Nimmervoll, eine ja etwas blöde Szene hatte Lance Stroll gemeinsam mit Carlos Sainz. Wem würdest du da tendenziell eigentlich eher die Schuld zusprechen in dem Moment? Also ich habe am Anfang auch gedacht, ja, okay, Sainz hätte abbremsen müssen, aber andererseits denke ich mir dann auch, hätte Stroll nicht einfach ein bisschen weiter ausfahren können, um Sainz da einen gewissen Platz zu lassen, weil Sainz hat am Ende die Strafe bekommen.
Ja, es wäre eigentlich eine Frage für den anderen Christian, weil der kann das als Ex-Fahrer, glaube ich, viel besser nachvollziehen.
Dann geben wir die einfach ab.
Also im ersten scheint es natürlich so, da haben sie ja beide Schuld dran. Sainz extrem optimistisch, da reingestochen, zu optimistisch, also auch für mich schon richtig, dass er da eine Strafe bekommen hat. Auf der anderen Seite wäre es ein anderer Fahrer gewesen, der mehr Erfahrung hat, ein bisschen mehr Überblick, dann wäre das auch nicht passiert. Also da hat Lance Stroll, hätte da vielleicht einfach nochmal in den Rückspiegel schauen müssen. Dann hätte es auch eine halbe Wagenlänge da Platz lassen können, da wäre nichts passiert. Also da hat ihm einfach ein bisschen der Überblick gefehlt wahrscheinlich. Und ja, so kam es dann zu dem Zusammenstoß.
Aber ich meine, nach der Linie fängst du doch an, richtig Gas zu geben. Also jetzt als Carlos Sainz würde ich jetzt denken, eigentlich ist es doch das Ziel, noch vor diesem Mann rauszukommen, irgendwie. Also
ja, man, er ist natürlich schon nach der Boxengasse direkt aufs Gas. Dann geht es relativ lange runter bis zur ersten Kurve. Ist da auch schön innen geblieben, wie du auch bleiben musst, weil das ja die Boxenausfahrtslinie, also die darfst du ja nicht überqueren. Also ja, von Sainz alles richtig gemacht, nur extrem optimistisch da reingestochen. Und Sainz hat ja Lance Stroll also wirklich gut vor sich, also er hat da alles sehen können, was er macht, und das ja war zu optimistisch für mich, und Lance Stroll hätte mit ein bisschen mehr Überblick diesen Unfall verhindern können.
Drei Plätze zurück heißt es dann für Carlos Sainz beim nächsten Rennen in Russland. Ja, wir machen eine kurze Pause und Christian Klien, dich entlassen wir ganz kurz. Christian Nimmervoll und ich werden über die Knackpunkte sprechen, das Rennen so ein bisschen detaillierter noch analysieren, und du kommst dann im letzten Abschnitt einfach nochmal dazu und dann sprechen wir mal über deine Live-Eindrücke der neuen Formel-1-Autos und wie dir das Ganze so gefällt. Was hältst du davon?
Sounds good.
Gut, dann machen wir das. Christian Nimmervoll, wir machen gleich weiter. Und für euch gibt es die Möglichkeit, uns natürlich auch bei iTunes zu abonnieren. Ja, ihr könnt die neuesten Ausgaben von Starting Grid immer direkt auf euer Endgerät heruntergeladen bekommen. Das funktioniert dann ganz automatisch. Natürlich auch über jeden anderen Podcatcher eurer Wahl. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst und 5 Sterne. Ja, also ist nicht zu viel verlangt, denn für dieses Qualitätsprodukt soll es natürlich auch eine Qualitätsbewertung geben. Also nehmt euch kurz ein paar Minuten Zeit. Und lasst das mal da, auch für unsere anderen Podcasts natürlich hier. Und falls ihr euch wundert, funktioniert mein ganzes Abonnement nicht mehr bei Starting Grid, die RSS-Feeds, die mussten umgestellt werden mit Hinblick auf die Server- und Webseitenumstellung vor ein paar Wochen. Deswegen, falls ihr da immer noch Probleme habt, einfach nochmal neu abonnieren und dann kriegt ihr wieder die neuesten Ausgaben direkt heruntergeladen. Und dann geht's nach einer kurzen Pause weiter mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Ja, hi, hier ist Maximilian Hartung, Weltmeister im Säbelfechten und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com, Formel 1.de, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll wieder hier ist, nachdem du ja vor dem Rennen in Bahrain delegiert hast, ja, an Dominik Scharaf, der das wirklich toll gemacht hat. Also du hast sehr fähige Leute an Bord, Christian.
Ja, danke, freut mich. Und vor allem war es, glaube ich, auch gut, weil Dominik war ja schon direkt in Bahrain, also genau. Ich konnte da schon so ein bisschen schildern, die Stimmung vor Ort passt wunderbar.
Also da könnt ihr euch gerne auch nochmal im Archiv anhören, was wir vor dem Rennen gesagt haben. Unsere drei Knackpunkte, die wir ausgemacht haben. Ja, das war Frühform, das war Hitze und das war Überholen. Und die Frühform von Ferrari, Christian. Also das haben wir ja gerade mit Christian Klien so ein bisschen angerissen. Das ist schon phänomenal, was sie da aufgebaut haben. Und ich erinnere mich noch so ein bisschen an die Diskussion, als man sich entschieden hat, die Aerodynamik ein bisschen umzustellen und die Regeln zu verändern. Das sogenannte Ferrari-Reglement sollte geschaffen werden. Dann haben wir am Ende der letzten Saison gesagt, das könnte am Ende doch eher Red Bull helfen. Und jetzt ist es tatsächlich Ferrari, die oben stehen. Aber für die, glaube ich, kommt das weniger überraschend als für uns, ne?
Ja, wahrscheinlich. Also ich muss zugeben, ich hätte Ferrari diesen Sprung nicht zugetraut, aus dem einen Grund, weil die den jetzigen technischen Direktor von Mercedes, nämlich James Allison, letztes Jahr genau in der entscheidenden Phase der Entwicklung verloren haben. Der ist im März, also vielleicht ganz kurz die Vorgeschichte, seine Frau ist an der Meningitis überraschend verstorben. Da gab es dann natürlich Privat-Tour, Boho, er ist zurück nach England gegangen, um sich besser um seine Kinder kümmern zu können. Und das Timing, abgesehen von der persönlichen Tragödie, war natürlich denkbar schlecht, weil das genau die Zeit war, in der die Grundsteine für das Auto gelegt wurden im Design, das wir jetzt auf der Strecke gewinnen sehen. Ferrari hat das aber geschafft, gut abzufedern, ich glaube zur Überraschung von fast allen Experten, und haben tatsächlich jetzt ein Auto gebaut unter der Regie von Mattia Binotto, das ist der neue technische Direktor bei Ferrari, das siegfähig ist und ich würde sogar so weit gehen, WM-fähig. Der Christian hat ja ganz richtig gesagt, es geht um die Weiterentwicklung mit Sicherheit in diesem Jahr, weil wir dürfen eins nicht vergessen, wir stehen erst beim dritten von 20 Rennen, also da wird noch ganz viel passieren. Aber so wie das jetzt aussieht, ist Ferrari wirklich auf einem sehr, sehr, sehr guten Weg. Auch mit Mattia Binotto, dem neuen Mann da an der Spitze, den haben wir zum ersten Mal sozusagen mit einem großen öffentlichen Auftritt gesehen, jetzt am Bahrain-Wochenende, als er in der Pressekonferenz zu Gast war, haben vielleicht der ein oder andere Leser mag es vielleicht gesehen haben. Also ein ganz smarter, nerdiger Typ, sieht für mich so ein bisschen aus, als würde er aus der Big Bang Theory frisch rauskommen, aber scheint ein unfassbar intelligenter technischer Direktor der neuen Generation zu sein, sagt auch Niki Lauda so, der das anerkannt hat mit Aussagen gerade in der letzten Woche. Also ich glaube, Ferrari ist auf einem richtig guten Weg, auf allen Ebenen, auch was die technische Struktur der Fabrik in Maranello angeht. Und das ist ja letztendlich das, was dieses Jahr möglicherweise den Titelkampf entscheiden wird.
Schade, dass nicht beide Fahrer auf demselben Niveau fahren, ne?
Das ist so. Muss man momentan leider festhalten, Sebastian Vettel fährt einfach schneller, besser, ja, fehlerfreier als Kimi Räikkönen im Moment. Ist, glaube ich, nicht die ganz große Überraschung, weil ich glaube, Sebastian Vettel ist so ein Typ Fahrer, der dann am besten funktioniert, wenn er top motiviert ist und wenn er die Motivation hat, einfach weil er merkt, es geht was voran. Und ich glaube, dass er dann ein bisschen weiter ist vom Talent, vom grundsätzlichen Können als Kimi Räikkönen. Zumindest mit dieser modernen Generation der Formel 1. Wir dürfen ja eins nicht vergessen, Kimi Räikkönen ist schon ein bisschen älter als Sebastian Vettel. Also möglicherweise wäre der junge Kimi Räikkönen, Entschuldigung, genauso gut gewesen wie Sebastian Vettel jetzt. Aber momentan muss man ganz klar sagen, wir haben eine ähnliche Situation bei Mercedes wie auch bei Ferrari, dass der Finne momentan so ein bisschen die Nummer 2 ist.
Ja, Mercedes natürlich auch in einer guten Frühform, ne? Also wir reden hier ja darüber auf sehr hohem Niveau, diese Unterschiede, die zwischen Ferrari und Mercedes herrschen. Lewis Hamilton stellt aber auch, und du hast es gerade angesprochen, Valtteri Bottas in den Schatten, der jetzt auch schon im dritten Rennen die erste Teamorder über sich ergehen lassen muss. Ja, wir haben ja vor der Saison darüber diskutiert, wie lange wird das dauern, dass das passiert. Dass das im dritten Rennen schon so weit sein wird, dass er da zurückgepfiffen wird. Ich glaube, das ist auch etwas, mit dem er nicht gerechnet hat und er wirkte doch sehr geknickt auf dem Podium. Ich glaube, das geht nicht spurlos an ihm vorbei.
Das glaube ich auch. Ich glaube, dass das Geknicktsein auf dem Podium hatte zwei Gründe bei ihm. Die Teamorder, vielleicht fangen wir damit an. Ja, das ist schlecht und ja, das ist mit Sicherheit ein Nackenschlag für den Bottas. Man muss es aber auch ein bisschen relativieren. Ich glaube, wir reden nicht von der gleichen Ausgangsposition, wie es früher zum Beispiel bei Ferrari und Michael Schumacher der Fall war, wo geschuldet natürlich dem Ausnahmetalent von Michael Schumacher, von vornherein die Ausgangsposition klar war, dass Michael Schumacher die Nummer 1 ist und der andere Fahrer die Nummer 2. Ich nehme Toto Wolff tatsächlich ab, dass das bei Mercedes in der Form nicht passiert. Nun glaube ich aber schon, dass man weiß, dass Lewis Hamilton die ein bisschen heißere Karte ist für die Weltmeisterschaft. Und in dem Fall jetzt in Bahrain war es halt ganz klar so, dass der Valtteri Bottas in der Ausgangssituation im Rennen, mit wie seine Reifen waren, wie sein Tempo war, in dem Moment einfach nicht mehr die Chance gehabt hat, Sebastian Vettel zu schlagen. Und bei Lewis Hamilton gab es zumindest noch eine kleine Chance. Und ich glaube, diese Rennsituation hat man dann Genüge getan, indem man den Lewis da vorbeigeholt hat. Der hätte den Bottas wahrscheinlich, da können wir nur drüber spekulieren natürlich, aber wahrscheinlich hätte er ihn sowieso überholt, aber ein paar Sekunden verloren dabei. Und dann wäre der Sieg auf jeden Fall weg gewesen. Also von daher, ich würde es nicht zu hoch aufhängen, aber ja, vor der Perspektive, die es in diesem Team gibt, dass Hamilton von Haus aus, glaube ich, derjenige ist, wo die Mercedes-Verantwortlichen die größeren WM-Chancen sehen, rundet es natürlich so ein bisschen ein Gesamtbild und eine Gesamtsituation ab, was da jetzt gerade passiert ist.
Ja, da sind wir auch gespannt darauf, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, Bottas wird auch das ein oder andere Rennen sicherlich vielleicht sogar vom Team aus dann auch noch geschenkt bekommen, in Anführungsstrichen, aber das ist natürlich auch noch etwas weiter weg, denn du hast ja recht, es sind gerade mal 3 Rennen vorbei, aber trotzdem direkt zu Beginn des Jahres sowas zu hören, das macht keinen Spaß. Ein bisschen mehr Spaß, das haben wir ja schon ein bisschen angerissen, hatte Red Bull Racing an diesem Wochenende. Daniel Ricciardo hat es auf Platz 5 geschafft, Max Verstappen hat es nicht ins Ziel geschafft, dem ist die Bremse kaputt gegangen. Ist natürlich auch ein alarmierenderes Zeichen, ne? Aber es ist ja auch das, was wir auch so besprochen hatten in Sachen Zuverlässigkeit, das ist ein Rennen in Bahrain, da kann das durchaus mal vorkommen, dass es Red Bull passiert, das ist allerdings etwas untypischer.
Das stimmt, das ist untypischer und ich glaube, es ist aus einem Grund problematisch, auch was dieses Bahrain-Wochenende jetzt angeht, weil Red Bull hat, da haben wir auch mit dem Christian drüber gesprochen, grundsätzlich geschafft, ohne große Updates dieses Auto schneller zu machen. Also die verstehen das Auto ein bisschen besser, beziehungsweise haben das Wissen darüber, wie dieses sehr schmale Setup-Fenster dieses RB13, das mutmaßlich ein bisschen schmaler ist als bei Mercedes und Ferrari, sie wissen jetzt besser, wie sie dieses sehr schmale Fenster treffen können. Das heißt, da haben sie erstmal schon Zeit geschenkt bekommen. Das Problem ist jetzt aber, grundsätzlich rücken sie ein bisschen näher ran und es gibt die Perspektive auf diese Updates. In Barcelona soll ja schon was kommen, in Montreal dann nochmal eine größere Nummer von Renault motorenseitig. Aber die Frage ist, wie viele Punkte haben die bis dahin verloren? Und da tun natürlich solche Defekte, wie es bei Max Verstappen jetzt war, besonders weh. Weil ob du mit, keine Ahnung, 10, 12 Punkten nach Hause gehst oder mit 0, das kann in der zweiten Saisonhälfte dann schon ausschlaggebend sein, ob du noch drin bist in diesem WM-Rennen oder ob du in Wahrheit schon mit einem Fuß draußen bist. Und ich glaube, wir haben ja schon mal drüber gesprochen in einer der vorherigen Ausgaben von Starting Grid, dass für Red Bull jetzt das Ziel sein muss, sozusagen Schadensbegrenzung zu betreiben, alle Punkte mitzunehmen, die irgendwie gehen. Und Ricciardo in Melbourne, der schon Probleme hatte, jetzt Verstappen in Bahrain. Aufgabe nicht hundertprozentig erledigt.
Ja, da müssen sie auf jeden Fall zusehen, den Anschluss nicht zu verlieren, um dann in der zweiten Phase der WM, da wo ja auch die wichtigen Punkte mit vergeben werden, da wieder dabei zu sein. Ebenfalls eine sehr bestechende Frühform hat Williams, ne? Also das, was Dominik Scharaff auch schon vor dem Rennen in Bahrain sagte, er sah Felipe Massa auf Platz 7. Das war natürlich geschuldet dem, dass er dachte, dass alle der ersten 6 oder der ersten 3 Teams ins Ziel kommen. Jetzt ist er 6. geworden, Felipe Massa. Ein tolles Rennen gefahren. Also man muss sagen, Williams bietet ein Paket, was zumindest den Anschluss an die Top-Teams hat. Ja, es ist das erste Team, was hinter den Top-Teams kommt. Und sie haben mit Felipe Massa natürlich dann tatsächlich den Fahrer, der offensichtlich wieder revitalisiert ist, wenn man so will, ne?
Tatsächlich ist überraschend, wie gut sich Felipe Massa macht in diesem Auto. Man hätte ja vermuten können, dadurch, dass er geistig schon verabschiedet war in der Rente sozusagen, dass er vielleicht mit kleinen Motivationsschwierigkeiten da reingeht, dass er nicht mehr hundertprozentig fokussiert wäre drauf, diese Saison voll zu fahren. Ich glaube, diese Bedenken muss man bei Williams nicht haben. Der hat ein richtig tolles Rennen gezeigt in Bahrain. Auf einer Strecke, die ihm extrem gut liegt, das muss man auch dazu sagen, da war er schon in seinen Ferrari-Jahren immer extrem stark, also in Bahrain hat er auch gegen Michael Schumacher ganz gut ausgesehen, dürfen wir nicht vergessen. Trotzdem ist Williams natürlich in einer undankbaren Position, weil die sind genau im Niemandsland zwischen den drei Top-Teams und zwischen allen anderen. Das heißt, dieser siebte Platz, der ist eigentlich Programm. Und was noch dazu kommt, für die Teams, die abseits oder hinter den Top-3-Teams um die WM kämpfen, geht es natürlich um jeden Punkt in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist auch sehr wichtig für die Einnahmenverteilung, für die Millionen, die von jetzt ja nicht mehr Bernie Ecclestone, aber das heißt immer die Bernie Money, die da rauskommen, ist die Positionen der Konstrukteurs-WM entscheidend. Und da hat Williams leider momentan das Problem, dass Lance Stroll einfach nicht die Punkte abliefert, die man vom zweiten Auto erwarten würde. Und selbst wenn Massa immer vor den anderen im Mittelfeld liegt, kann es sein, dass das richtig eng wird, obwohl der Williams eigentlich Stand heute zumindest das bessere Auto ist als zum Beispiel ein Force India oder ein Toro Rosso.
Wenn wir aber mal dahinter an diese Teams gucken, die so von Platz 8 bis 10 immer um diese letzten Punkte kämpfen, die vergeben werden in einem Rennen, da haben wir Force India, da haben wir Haas, da haben wir endlich auch Renault mit Nico Hülkenberg, der die WM-Punkte eingefahren hat, und theoretisch noch Toro Rosso, ja, die ja bei besserem Rennverlauf auch weiter vorne landen können. Da hapert es dann an anderen Sachen. Trotzdem finde ich es schön zu sehen, dass gerade in diesem Bereich, und da nehme ich jetzt Sauber und McLaren bewusst raus, weil die stehen für mich eine Stufe dahinter. An diesem Rennwochenende war Pascal Wehrlein, der eine individuell sehr gute Leistung gezeigt hat. Das muss man an dieser Stelle mal wirklich erwähnen, der hervorragend gefahren ist. Aber diese Teams, die dahinter kommen, ich finde das schön, dass wir auch im Rennen jetzt auch von der Weltregie öfter diese Duelle gezeigt bekommen können, weil eben diese Teams alle enger beisammen sind, ne?
Ja, richtig. Also ganz ähnlich wie an der Spitze, wo es Mercedes und Ferrari betrifft, haben wir den gleichen Kampf an der Spitze des Mittelfelds. Da mischen noch mehr Teams mit und das ist tatsächlich so, dass es ein bisschen streckenabhängig ist. Es wird ein bisschen von den Updates auch abhängen von diesen Teams, weil ich glaube, im Gegensatz zu Mercedes und Ferrari haben Teams wie Toro Rosso und Force India nicht die Kapazitäten, wirklich zu jedem Rennen größere Pakete zu bringen. Das heißt, derjenige, der dann ein Update gerade bringt, mag mutmaßlich wieder einen Schritt nach vorn machen im Vergleich zum anderen. Zwei Rennen später, wenn die anderen dann ein Update bringen, wird es wieder ein bisschen anders sein. Das bleibt spannend bis zum Schluss. Du hast gerade den Nico Hülkenberg erwähnt und Renault. Das entwickelt sich sehr, sehr positiv, weil ich glaube, das Potenzial des Autos müssen wir beurteilen am Qualifying. Und da ist der Nico fast auf Augenhöhe mit Felipe Massa, so wenn man sich die ersten drei Saisonrennen anschaut. Da ist der Renault also richtig schnell. Das Problem, das die noch haben, ist der Rennspeed. Ganz einfach deswegen, weil Renault mit dem Motor immer noch Schwierigkeiten hat, weil die auch die Motorleistung ein bisschen drosseln müssen, um sicher sein zu können, dass sie die Zielflagge auch sehen. Und das merkt man dann im Rennen halt. Also da ist der Nico ein bisschen zurückgefallen. Aber ich glaube, perspektivisch hat Renault von all den Teams, die wir gerade angesprochen haben, als Werksteam die größten Entwicklungsmöglichkeiten und die größte Luft nach oben. Und vielleicht geht's gegen Jahresende hin oder in der zweiten Saisonhälfte auch in die Richtung, dass Renault mit Williams permanent und nicht nur Ausreißer im Qualifying, sondern wirklich permanent auf Augenhöhe fahren kann. Und dann geht's da wahrscheinlich auch um sechste Plätze, vielleicht auch mal um fünften oder vierten oder mit ein bisschen Außenseiterglück, vielleicht sogar mal aufs Podium, wenn die vorne irgendeinen Blödsinn machen. Ohne den Blödsinn der Top-Teams wird's nicht gehen.
Aber trotzdem interessant, dass wir, wenn wir mal auf die Fahrerpaarung gucken, ne, wir haben bei Haas Grosjean und Magnussen, wo ich persönlich Grosjean weit vor Magnussen sehe insgesamt. Dann haben wir bei Renault die absolute Diskrepanz zwischen Hülkenberg und Julian Palmer. Also da gibt's, glaube ich, keine zwei Meinungen.
Ganz brutal, ja.
Aber wir haben, selbst bei Sauber, finde ich, ist die Diskrepanz groß. Und Pascal Wehrlein ist wesentlich besser als Marcus Ericsson. Also ich glaube, da müssen wir uns nicht viel vormachen. Interessant wird's da aber bei Force India und bei Toro Rosso, denn da ist das nicht so klar. Ich finde, Esteban Ocon stellt sich ziemlich gut an und ich glaube, wenn der jetzt in diesen Groove kommt, dann könnte der auch mit Sergio Perez sich noch einige tolle Duelle liefern, ne? Also da ist es nicht so klar wie bei den anderen Teams, die wir gerade genannt hatten.
Ja, sehe ich genauso. Ich glaube, Sergio Perez ist ein Fahrer, den wir ein bisschen unterschätzt haben jahrelang, weil er dieses vermurkste McLaren-Jahr dabei hatte, in dem er nicht ganz so toll ausgesehen hat. Aber der hat sich richtig gut entwickelt. Wir dürfen nicht vergessen, der hat es mit dem Force India immer mal wieder geschafft, aufs Podium zu fahren. Natürlich mit ein bisschen Rennglück. Das war nicht immer aus eigener Kraft, aber er war da mit Nico Hülkenberg so in etwa auf dem gleichen Level. Also das ist ein richtig guter Fahrer. Und Esteban Ocon kommt da rein als mehr oder weniger Rookie, weil mehr als ein paar Rennen ist er voriges Jahr bei Maynor ja nicht gefahren und hat richtig großes Talent. Wir wissen ja, Esteban Ocon hat sogar Max Verstappen damals in der Formel 3 geschlagen, aber was die Meisterschaft angeht, heißt nicht zwangsläufig, dass das jetzt das größere Talent ist als Max Verstappen, aber es zeigt ungefähr die Liga, in der er spielt. Also ich glaube, da fährt ein richtig guter. Und ich gebe dir auch recht, dass bei Toro Rosso die Situation ganz ähnlich ist, weil auch da wissen wir, dass Carlos Sainz in seiner Zeit mit Max Verstappen nicht wahnsinnig weit weg war. Dani Kwiat hat letztes Jahr, gerade um die Zeit rum, die wir jetzt haben, also Sochi, sein Heim-Grand Prix, da war ja dieses Blackout, wo er dem Vettel hinten drauf gefahren ist. Aber das ist nicht ein schlechter Fahrer. Auch der zeigt, dass er vom Speed her mit Carlos Sainz durchaus ebenbürtig ist. Und ich glaube, dass bei diesem Mittelfeldkampf um die Positionen der Konstrukteurswelt vielleicht auch ausschlaggebend sein kann, dann auch wirklich beide Fahrer Punkte abholen, die dann da liegen zum Abholen. Und was diesen Aspekt angeht, haben Toro Rosso und Force India tatsächlich meiner Meinung nach die besten Karten von den Teams, die wir angesprochen haben. Weil nicht nur bei Renault ist das Gefälle ganz extrem, sondern, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, bei Williams ist es ja fast noch schlimmer.
Stimmt, ja.
Also Lance Stroll hinkt da ganz massiv hinter Felipe Massa. Ich finde noch gar nicht mal schlimm die Rennsituation, in die er jetzt involviert war mit Carlos Sainz. Das war so eine 50-50 ungefähr. Mit Perez war auch nicht so schlimm im Rennen davor. Aber er ist halt einfach, was den Speed angeht, im Qualifying viel zu weit weg von Felipe Massa. Da ist schon echt ein deutlicher Unterschied.
Aber ich glaube, da kommt noch was. Ich bin da gar nicht mal so, wie soll man das sagen? Also ich mache mir bei ihm die wenigsten Sorgen. Also anders als bei Julian Palmer zum Beispiel. Da mache ich mir mehr Sorgen, dass da gar nicht mehr so viel kommt, auch mit den kommenden Jahren. Ich glaube, da ist, gerade was das Talent zwischen den beiden angeht, die man ja so ein bisschen vergleichen kann, ist Lance Stroll dann doch ein Stück weiter.
Ja, gebe ich dir prinzipiell recht. Ich meine, der hat ja, das dürfen wir nicht vergessen, in der Formel 3 gezeigt als Meister, dass der gut Auto fahren kann. Ein bisschen relativieren muss man natürlich seine Seriensiege in der Formel 3 auch, weil er hat natürlich im Gegensatz zu seinen Konkurrenten ein Vorbereitungsprogramm gehabt auf seine ganze Karriere dank des Geldes seines Vaters, der ja im Modegeschäft viele Millionen gemacht hat mit Tommy Hilfiger, darf man glaube ich sagen. Also der hat andere Voraussetzungen gehabt als andere junge Fahrer. Das müssen wir immer ein bisschen mit reinbeziehen, wenn wir seine Ergebnisse in Nachwuchsformeln bewerten. Trotzdem musst du diese Voraussetzungen auch erstmal nutzen können. Also das ist kein schlechter und der verdient auch seinen Platz in der Formel 1. Ich bin bei dir, wenn man dem ein paar Rennen noch Zeit gibt. Aber Jungs wie Max Verstappen, auch Carlos Sainz oder viel länger her Michael Schumacher sind halt in die Formel 1 gekommen und da hat es direkt geknallt. Also das heißt, die irgendwann mal Grand Prix gewinnen werden und Weltmeister werden, die fahren von Tag 1 an, egal wie schlecht die Voraussetzungen sind, auf einem sehr hohen Level. Und das sehen wir in der Form bei Lance Stroll nicht. Okay. Was aber nochmal, muss ich nochmal betonen, nicht heißt, dass der seinen Platz in der Formel 1 nicht verdient. Also das ist schon ein guter, aber ich sehe halt keinen zukünftigen Grand Prix-Sieger und Weltmeister in ihm.
Seht ihr den vielleicht? Ja, teilt es uns mit, sagt es uns. Hashtag StartingGridMSR bei Twitter. Gerne auch auf unserer Facebook-Seite. Die könnt ihr einfach mal suchen, uns da einen Daumen hoch geben. Oder natürlich auch in die Kommentare unter unserem Podcast hier auf meinsportradio.de. Würden wir uns freuen. Seht ihr in Lance Stroll einen künftigen Grand Prix-Sieger oder nicht? Zum Abschluss dieses Segments möchte ich euch gerne noch auf unsere Anstoß-Charity-Aktion hinweisen. Die neigt sich so langsam dem Ende zu und wir haben jetzt den großen Hauptpreis, der bald verlost wird, nämlich bis zum 20. April um 23.59 Uhr, also quasi bis übermorgen, Donnerstag um 23.59 Uhr, könnt ihr euch noch Lose kaufen für das unterschriebene Match-Worn-Trikot von Benedikt Höwedes vom Europa-League-Spiel zwischen Schalke 04 und Park Saloniki. Ist von der ganzen Mannschaft unterschrieben und alle Erlöse, die wir erzielen mit dieser Anstoß-Charity-Aktion, die gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland, dessen Schirmherr Benedikt Höwedes ist. Er ist Weltmeister, er will was Gutes tun und er will dafür auch eure Unterstützung haben. Deswegen lassen wir ihn gleich zu Wort kommen und alle weiteren Informationen bekommt ihr auf meinsportradio.de/Anstoß und dann sind wir gleich wieder hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Hallo, ich bin Benny Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten, zu helfen. Anstoß, die Charity-Aktion, bietet dir die Möglichkeit, etwas Gutes zu tun und mit etwas Glück einen der vielen Preise zu gewinnen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Wenn du mein Trikot oder einen der anderen zahlreichen Preise gewinnen möchtest, geh auf meinsportradio.de. Alle Erlöse gehen an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Kauf dir jetzt für nur 1 Euro dein Los. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de mit Kevin Scheuren und Christian Nimmervoll, Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de, die Starting Grid präsentieren. Und Christian, lass uns noch ein bisschen über die zwei anderen Knackpunkte ganz kurz sprechen. Die Hitze war einer dieser Knackpunkte und ich war eigentlich ziemlich überrascht, dass die Hitze diesen breiten, dicken Reifen gar nicht so viel angetan hat und dass die Teams, fand ich, allesamt relativ entspannt durchfahren konnten. Ferrari hat es ja mit dem taktischen Kniff, dem Undercut, wieder gelöst, ne?
Richtig, aber man hat schon gemerkt, dass es anders war als beim ersten zwei Rennen, weil im Gegensatz zu Melbourne und Shanghai war diesmal die Einstopp-Strategie zwar theoretisch möglich, das wäre gegangen, aber es hat letztendlich von den Topfahrern keiner gemacht. Und das war, glaube ich, schon dieser Hitze geschuldet, der auch recht hohen Belastung für die Reifen, die auf dieser Strecke bei diesen Temperaturen daraus entstanden ist. Und war letztendlich auch der Grund dafür, warum Lewis Hamilton nicht auf die Einstopp-Strategie gesetzt hat, weil das Fenster dazu, als die anderen schon gestoppt sind, also Sebastian Vettel kam ja in der 33. Runde an, Lewis Hamilton dann ein paar Runden später, da hätte man theoretisch mal kurz überlegen können, ob man den Hamilton drauslässt, bis zum Ende zu fahren, zumal er das Feedback gegeben hat am Boxenfunk, die Reifen sind noch gut. Ich glaube, man hat tatsächlich kurz mit dem Gedanken gespielt, man hat es dann aber verworfen, weil auch Toto Wolff gesagt hat, die Reifen bis zum Ende durchzufahren, keine Chance, also wahrscheinlich wären die irgendwann eingebrochen. Insofern, es hat schon eine Rolle gespielt und es hat insofern einen etwas anderen Grand Prix uns beschert, als die anderen in diesem Jahr wahrscheinlich sein werden, weil ich glaube, dass bei den anderen Rennen die Einstopp-Strategie leichter möglich sein wird, als es jetzt in Bahrain der Fall war. Wo du recht hast, wir haben nicht eine Situation gesehen wie in den vergangenen 3-4 Jahren, dass die Reifen ganz brutal eingebrochen sind und sehr, sehr früh, sondern da sind tatsächlich die Pirellis, wie sie jetzt sind, einfach widerstandsfähiger. Und das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil dadurch haben wir nicht eine Situation, wo plötzlich jemand von einer Runde auf die andere eine halbe Sekunde verliert und immer langsamer wird. Wo dann auch dieses berühmte Vorbeifahren, über das wir immer wieder sprechen, auch mal passiert ist. Das sehen wir dieses Jahr nicht, finde ich positiv.
Dafür war der dritte Knackpunkt ganz, ganz wichtig, überholen, ja. Und zwar, wir haben das ja im ersten Segment mit Christian Klien schon angesprochen, der übrigens im nächsten Abschnitt wieder dazukommen wird, wo wir ein bisschen über seine Karriere sprechen wollen, überholen. Und mir gefallen die Überholmanöver, wie sie in der Formel 1 2017 stattfinden, richtig, richtig gut. Da müssen sich die Fahrer wieder rankämpfen, da können sie sich auch rankämpfen mit DRS, genauso wie wir DRS haben wollen. Das wird genutzt, um sich ranzukämpfen, aber eben nicht, um zwingend vorbeizufahren. Und teilweise welche ja schon kartähnlichen Manöver wir wieder gesehen haben in den engen Kurven von Bahrain, das hat einfach Spaß gemacht und kein Wunder, dass dann so viele Leute auch einschalten, wenn sie merken, in der Formel 1 passiert wieder was.
Ja, gebe ich dir hundertprozentig recht und haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich sehe es auch ein bisschen von der anderen Seite, nämlich natürlich ist einerseits das Überholen jetzt wieder richtig spannend, richtig, richtig actionreich, aber ich sehe es auch aus der Perspektive desjenigen, der in einem Zweikampf vorne fährt, weil im Gegensatz zu den vergangenen Jahren hat der wieder eine realistische Chance, auch wenn sein Auto vielleicht ein bisschen langsamer ist, sich zu verteidigen. Und auch das kann ja irgendwie Spannung bergen, weil war es jetzt vor zwei Jahren noch so, dass der Hintermann 5 Runden Verschluss aufschließt und die Reifen hat, die um 10 Runden frischer sind, dann war relativ klar, dass der vorbeifahren wird, ziemlich mühelos. Und dieses Jahr ist es möglich für den Hintermann in so einer Situation vorbeizufahren, aber der Vordermann hat die realistische Chance, sich zu verteidigen. Und ich glaube, da hat man jetzt echt eine gute Mischung gefunden. So kann es weitergehen. Die Verantwortlichen bei Liberty Media, die ja die Eigentümer der Formel 1 sind, jetzt nach dem Ende der Ära Bernie Ecclestone so rum, überlegen sich ja auch schon, wie man das Überholen vielleicht noch einfacher machen kann in der Zukunft. Da gibt es Ideen, dass man mit aktiver Radaufhängungsähnlichen Varianten vielleicht arbeitet, um einfach diesen Luftstrom, Anpressdruckverlust, der einfach auf der Vorderachse passiert, wenn man hinter jemandem herfährt, um den ein bisschen zu reduzieren. Ich glaube, man sollte da keine Schnellschlüsse machen, sondern man sollte sich erstmal anschauen, wie sich die Saison entwickelt. Denn wenn es so bleibt, wie wir es jetzt in den ersten drei Rennen gesehen haben, sehe ich da eigentlich keinen Handlungsbedarf, was zu ändern.
So, und wir müssen noch über eins sprechen und du hast das in deiner Kolumne, wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat, auf motorsporttotal.com, Formel 1 C nach dem Rennen, wunderschön dargelegt. Fernando Alonso, er bleibt das ewige Thema, er beendete das Rennen. Ja, er hat gesagt, der Motor kann nicht mehr, ich gehe raus, ne, es reicht. Irgendwie komisch und mittlerweile frage ich mich tatsächlich mal ein bisschen andersrum. Wir haben ja immer gesagt, wie lange macht Fernando Alonso das noch mit? Die Frage, die ich mir langsam stelle, ist, wie lange macht McLaren Honda das noch mit? Du kannst dir doch nicht erlauben, einen Fahrer zu haben, bei allem Image, was Fernando Alonso bringt, so viel Geld, wie er verdient. Dieser Mann haut dir nur auf die Nuss, zugegebenermaßen, sie haben es natürlich verdient, aber teilweise denke ich mir dann so, auch während des Rennens, geht's noch? Also, weiß ich nicht. Also gerade jetzt wieder, ja, mach, was du willst, ne? So.
Ja.
So, was soll das? Das ist mittlerweile, finde ich, das ist es auch schon nicht mehr unterhaltsam. Es ist nicht mehr lustig. Und da frage ich mich mittlerweile, kann sich das McLaren Honda oder McLaren noch erlauben, mit so einem Mann zusammenzuarbeiten auf Dauer, dass es nicht am Ende sein könnte, dass sie sagen, weißt du was, Fernando? Hier, sitz deinen Vertrag ab, nimm dein Geld, Jenson Button fährt ab Monaco die Saison zu Ende. Keine Ahnung, irgendwie sowas.
Da halte ich, um ehrlich zu sein, nicht für realistisch, weil ich glaube, dass Fernando Alonso, man muss in diesem Team zwei Parteien unterscheiden. Das eine ist Honda. Die haben diesen Motor nicht hinbekommen. Die stehen massiv in der Kritik, auch teamintern. Das andere ist McLaren. Und Fernando Alonso kritisiert nicht sein Team McLaren in erster Linie oder eigentlich gar nicht, sondern er kritisiert immer diesen Honda-Antrieb, der einfach nicht funktioniert. Und ich glaube, dass die Teamführung, also Eric Boullier und Zak Brown, das wahrscheinlich sogar begrüßen, was er da so tut am Funk auch, weil es einfach den politischen Druck auf Honda erhöht, mit diesem Antrieb voranzukommen, vielleicht mehr Geld zu investieren, über die Strukturen nachzudenken, die man implementiert hat. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, dass da Fernando Alonso durchaus das Backing des Teams hat. Was diesen konkreten Vorfall in Bahrain angeht, den ich auch in meiner Kolumne beschrieben habe, wir wissen es nicht mit Sicherheit, ob dieses Auto noch funktioniert hätte. Wir schließen aber darauf, weil Fernando Alonso eben in den Interviews danach ganz klar gesagt hat, ja, der Motor hat nicht mehr funktioniert, ich musste abstellen. Das offizielle Teamwording dazu war ein bisschen anderes. Das war, wir haben das ganze Wochenende Probleme gehabt und wir werden jetzt untersuchen, ob an diesem Motor was ist. Also es lässt diesen Spielraum, dass der eigentlich tatsächlich nicht kaputt war. Mein Verdacht ist, dass dieses Auto tatsächlich noch gegangen wäre und dass der Alonso das einfach abgestellt hat, weil die Vorwurfslast, die man Honda entgegenbringen kann, dadurch noch größer wird. Ob das jetzt feiner Stil ist, kann man sich drüber unterhalten, finde ich jetzt auch nicht so toll. Aber ich glaube, man versucht einfach alles, um Druck auf Honda zu machen, dass die diesen Motor hinkriegen. Auch vor dem Hintergrund, weil ich glaube, soweit meine Informationen zumindest richtig sind, dass die Gespräche mit Mercedes zu nichts führen. Also man weiß, man wird auf diesem Honda-Motor sitzen bleiben, zumindest bis Jahresende. Und ja, ganz, ganz schwierige Situation. Die Funksprüche, ich finde sie schon noch unterhaltsam, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, extrem schwierige Situation für Fernando Alonso. Der nämlich, und das muss man auch dazu sagen, momentan fahrerisch absolut grandiose Rennen abliefert. Also da kann man ihm überhaupt keinen Vorwurf machen. Auch Stoffel van Dorn ist ja auch kein schlechter. Den lässt er aber ganz, ganz alt aussehen, obwohl er noch wahnsinnig jung ist, der Belgier. Also ja, total verzwickte Situation, was bei McLaren Honda da weitergeht. Und ich sehe auch nicht, dass das dieses Jahr noch sich rapide ändern wird. Die werden schon ein, zwei Schritte machen, aber die werden mit Sicherheit nicht auf dem Level kommen, wie es jetzt Williams zum Beispiel ist.
Aber erneut, Christian, ist Fernando Alonso wieder in einer Politiksituation gefangen, ne?
Ja.
Also das wird er nicht los. Das kann er, ne?
Das kann er. Das ist so, er ist ein Fahrer, der die politische Klaviatur spielt und da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, ob das immer förderlich ist für seine Karriere, weiß ich nicht, weil ich glaube tatsächlich, dass ganz konkret bei Mercedes er einfach diesen Ruf weg hat von diesem Jahr 2007 und dass man auch Respekt davor hat, sich so einen politischen Fahrer ins Team zu holen, weil das einfach für Unruhe sorgt.
Ja. Gut, und dann haben wir natürlich noch eine Person, über die wir auch sprechen müssen, noch diesmal sehr positiv, Pascal Wehrlein, Platz 11 im Sauber, tolles Rennen gefahren. Mittlerweile kriegt man auch immer mehr Informationen und auch mal Bilder, ja, wie es Pascal Wehrlein wirklich ging. Und das sah ja schon beängstigend aus, diesen Brustpanzer, den er tragen musste, hat er auf seinem Twitter-Kanal gepostet. Aber insgesamt hat man gemerkt, Pascal Wehrlein ist erleichtert, wieder da zu sein. Das hat er in jeder Äußerung kundgetan und hat ein tolles Rennen gefahren.
Absolut. Eine grandiose Performance. Das wäre nie weg gewesen. Hat auch den Ericsson alt aussehen lassen in allen Sessions, in denen es gezählt hat. Hat im Rennen dann zum Schluss hin mit einem deutlich schlechteren Auto als der Toro Rosso ist, denn Dani Kwiat noch gut abgehalten und verteidigt. Da gibt's nichts zu mäkeln dran. Und jetzt können wir nur hoffen, dass für den Pascal so weiterläuft in dieser Saison, weil dann, selbst wenn sich Mercedes nicht überlegt, ihn da reinzuholen, aber das ist natürlich das Ziel, vor allem wenn Valtteri Bottas vielleicht nicht das bringt, was man sich von ihm erwartet hat, aber dann wird der irgendwo für andere Teams interessant. Und ich glaube, vom Talent her würde ihm das zustehen. Jetzt muss es halt auch beweisen auf der Rennstrecke. Und da hat er in Bahrain einen sehr, sehr guten Anfang gemacht.
Ja, und wir hoffen für ihn, dass es in Russland dann so weitergehen wird. Christian, wir machen eine kurze Pause und holen dann Christian Klien zurück, würde ich sagen, der uns noch ein bisschen was über seine Karriere erzählen wird, was er aktuell so macht und wie ihm die aktuelle Formel 1 so gefällt. Aber ich möchte euch ganz gerne auf motorsporttotal.com und vor allem Formel1.de hinweisen. Es gibt eine ganz tolle Special-Reihe oder ein Special, was heute geschaltet worden ist. Christian, vielleicht kannst du da ganz kurz was sagen. Jochen Rindt wäre heute 75 geworden und ihr habt euch sehr ausführlich Jochen Rindt gewidmet.
Genau, also mein Kollege Sven Heidinger hat die letzten Wochen sich intensivst mit der Biografie von Jochen Rindt auseinandergesetzt, hat auch mit vielen Zeitgenossen gesprochen. Ein Highlight, glaube ich, dieses Specials, das wir gebracht haben, ist das Interview mit Heinz Brüller, der ja, also die Kommentatorenlegende des ORF, der ja mit Jochen Rindt ganz eng befreundet war. Wir haben auch mit Bernie Ecclestone kurz über Jochen Rindt gesprochen, mit ganz vielen Weggenossen, Zeitgefährten, haben dieses Drama in Monza 1970 nochmal rausgeholt aus dem Archiv, wo dieser tödliche Unfall dann passiert ist in der Parabolika-Kurve. Also ein großartiges Special, das ein bisschen Zeit frisst, wenn man sich das in voller Länge reinzieht, aber ich glaube, es lohnt sich wirklich. Und vor allem ist, glaube ich, auch eine ganz witzige Episode dabei. Der Helmut Marko hat nämlich mal im österreichischen Fernsehen erzählt, aus den früheren Jahren, weil der war ja ganz eng mit Jochen Rindt befreundet, wie die ohne Führerschein in Bad Aussee durch die Straßen gefahren sind. Und da hat es dann einen Scherzanruf vom Radiosender gegeben, die dann Helmut Marko so ein bisschen aufs Glatteis geführt haben. Haben wir verlinkt, den Link zu YouTube sozusagen, unbedingt mal reinhören. Absolut eine Gold-Episode des österreichischen Radios in Bezug auf Formel 1.
Schaut da mal rein, das große Special zum 75. Geburtstag von Jochen Rindt auf motorsporttotal.com, formel1.de. Und wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause hier mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de und dann mit Christian Klien, Ex-Formel 1 Fahrer, hier weiter im Interview. Bleibt dran.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch hier zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist weiterhin Kevin Scheuren, bei mir der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Nimmervoll. Und wir begrüßen zurück den ehemaligen Formel 1 Fahrer für Jaguar, Red Bull Racing und HRT. Wir begrüßen Christian Klien. Hallo Christian.
Hallo Kevin, servus.
Christian, jetzt nochmal Butter bei die Fische. Wie gefällt dir insgesamt die neue, in Anführungsstrichen, Formel 1?
Ja, mir gefällt die eigentlich sehr gut. Die Autos sehen spektakulär aus, sind natürlich breiter, länger, größere Walzen oben, was spektakulär ausschaut. Und sie sind natürlich auch wesentlich schneller. Die Fahrer sind wieder mehr gefordert. Das Überholen ist schwieriger geworden. Also man muss da auch als Fahrer auch ein Überholmanöver richtig timen, den Piloten vor einem sich richtig bereitlegen. Und ja, bis jetzt eigentlich sehr, sehr gut. Die Rennen sind aus meiner Sicht spannender geworden.
Nun bist du ja eigentlich im besten Alter, ne? was Formel-1-Fahren angeht. Wie schade findest du es selber, dass du da nicht in diesem Boliden sitzen kannst?
Ja, natürlich mit diesen Autos würde ich selber nach wie vor noch gerne fahren. Ja, aber ich bin jetzt natürlich auch schon 7 Jahre nicht mehr in der Formel 1 dabei. Ist eigentlich ein Wahnsinn, mit 34 schon in Formel-1-Rente zu sein. Ja. Aber ja, wie du sagst, es reizt einem natürlich noch, weil natürlich die Autos wieder noch schneller jetzt geworden sind. Also die Rundenzeiten sind wieder deutlich angewachsen. Und ja, so, aber ich habe selber noch eine Rennserie, wo ich am Fahren bin. Von dem her habe ich da meinen Adrenalinkick.
Ja, die wird wahrscheinlich auf jeden Fall nicht langweilig, ne? Aber ja, erzähl doch mal ein bisschen, ganz kurz für die ich nicht kenne, ja? Es soll ja Leute geben, die erst relativ spät zur Formel 1 dazugekommen sind und die ganze Phase mit dir in der Formel 1 gar nicht gesehen haben. Wie bist du in die Formel 1 gerutscht, sagen wir mal?
Halt wie jeder Rennfahrer mit Kartsport angefangen, dann die verschiedenen Junior-Kategorien durchfahren und hatte dann in der Formel 3 eine sehr gute Saison, wo ich unter anderem das Formel 3 Marlboro Masters in Zandvoort gewonnen habe, wo ich also wirklich so ein bisschen die inoffizielle Formel 3 WM des Jahres ist, wo eigentlich die ganzen Teams aus verschiedenen Meisterschaften auf ein Rennen zusammenkommen. Und aber auch in der Formel 3 Euro-Serie mit dem zweiten Platz abgeschlossen und habe somit dann eine Möglichkeit bekommen, um einen Formel 1-Test bei Jaguar zu bestreiten, neben Mark Webber. Und ja, die Testfahrten waren sehr, 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 sehr gut. Bin eigentlich sehr schnell mit den Formel 1-Autos zurechtgekommen und habe so dann eigentlich 2004 den Einstieg in die Formel 1 geschafft mit Jaguar Racing. Und bin dann danach noch zwei weitere Jahre bei Red Bull Racing gefahren. Und insgesamt 7 Jahre in der Formel 1 gewesen, mit Zwischenstopps als Testfahrer bei Honda und BMW Sauber. Und ja, 2010 dann der Abschluss in der Königsserie mit dem spanischen Team von HRT.
Welches Team hat dir insgesamt am besten gefallen? Für welches Team bist du am liebsten gefahren, wenn man das so sagen kann?
Ja, Red Bull Racing war natürlich so ein bisschen das Zuhause, weil ich ja seit dem Kartsport schon von Red Bull unterstützt worden bin, bei dem Red Bull Junior Programm. Und bei Red Bull Racing war es halt wie so ein nach Hause kommen. Red Bull hat dann 2004, als Jaguar aus der Formel 1 ausgestiegen ist, das Team übernommen und ich bin dann also bei dem Team geblieben. Und speziell im Jahr 2005 hat man eigentlich ein sehr konkurrenzfähiges Auto, wo wir wirklich konstant in den Top 10 fahren konnten. Und das war ein sehr tolles Jahr. 2006 war dann ein bisschen schwieriger, da hat man ein neues Auto gebaut. Man ist umgestiegen auf die V8-Motoren, mit Ferrari sind wir dort gefahren. Und ja, da war das Auto wirklich schwierig zu fahren. Wir haben extrem viele technische Defekte gehabt. Also es war ja so eine Saison zu vergessen. Und bei Red Bull Racing ging es dann eigentlich eher so richtig los, dann 2007, 8, 9, dann wo dann das Auto wirklich konkurrenzfähig wurde. Aber leider war ich gar nicht mehr im Auto.
Aber eigentlich verrückt, ne? Christian Nimmervoll, man weiß gar nicht, oder man vergisst manchmal, wie lange Red Bull Racing schon bei der Formel 1 dabei ist, ne?
Ja, stimmt. Ist mehr als ein Jahrzehnt inzwischen. Ja, ganz groß. Ich glaube, eine Wende bei Red Bull Racing war tatsächlich, als dann Adrian Newey gekommen ist. Das war genau die Zeit, wo der Christian dann weggegangen ist vom Team. Hat auch ein bisschen gedauert, bis sich das tatsächlich durchgesetzt hat, weil parallel, es war natürlich nicht nur Adrian Newey, der da alles verändert hat, also so einfach war das nicht, aber in Milton Keynes wurde diese ganze Struktur aufgebaut mit Red Bull Technology unter der Ägide von Adrian Newey und das war, glaube ich, letztendlich, was den Grundstein gelegt hat für die Erfolge, die wir heute sehen. Das hat dann angefangen 2009, wo Sebastian Vettel in China den ersten Grand Prix gewonnen hat, wo auch tatsächlich schon eine WM-Chance da war, die man verpasst hat, weil Jenson Button damals mit dem überlegenen Brawn zumindest am Saisonbeginn alles in Grund und Boden gefahren ist. Und dann ab 2010 hat ja schon die große Siegesserie mit Sebastian Vettel angefangen.
Christian Klien, war diese Erfolgsgeschichte von Red Bull, glaubst du, das war von Tag 1 der Plan dort?
Ja, sonst wären sie nicht in die Formel 1 gestiegen. Also was Red Bull in die Hand nimmt, das wollen sie schon richtig umsetzen. Und das war sicher der Plan. Dass in der Formel 1 nicht von heute auf morgen geht, ist auch klar. Bis man ein Team mit den richtigen Strukturen aufgebaut hat, das braucht einfach seine Jahre. Und wie der Christian davor schön angesprochen hat, so richtig los ging es dann, wie Adrian Newey kam, wo auch seine die Leute, die er um sich hat, also das ist ja nicht nur ein Adrian Newey, der sondern ein Auto alleine baut. Er hatte auch seine Helfer und Ingenieure um sich, die er braucht, um so ein Auto oder so ein Team konkurrenzfähig zu machen. Und ja, braucht halt so ein bisschen seine Zeit, aber es gibt zum Beispiel manche Teams, die haben das nie geschafft, wenn man jetzt Toyota hernimmt oder eigentlich auch Honda in der ersten Phase, wie sie dabei waren in der Formel 1 oder auch jetzt, es dauert eben sehr, sehr lange. Oder manche Teams bringen es einfach gar nicht hin schlussendlich. Ja. Also die Formel 1 ist schon sehr, sehr komplex und da ein Team siegfähig zu machen, da braucht es viel dafür, ja, und viele clevere Köpfe.
Fernando Alonso will der erste Fahrer sein, der nach Graham Hill diese Triple Crown schafft, ja, Formel 1 gewinnen, Le Mans gewinnen und Indy 500 gewinnen. Jetzt bei Indy 500 kann er schon dabei sein, bei den 24 Stunden von Le Mans warst du schon dabei. Vielleicht erstmal vorab, wie ist das, die 24 Stunden von Le Mans zu fahren?
Ist natürlich sicher eines, oder wenn nicht das größte Rennen der Welt, speziell im Langstreckenbereich. Von den Teams her in der LMP1 geht es eigentlich gleich zu in der Formel 1, also höchste Professionalität. Die Autos sind wirklich sehr, sehr schwierig am Limit zu fahren, sind extrem schnell natürlich auch. Der große Unterschied für einen Fahrer ist sicher, dass man zu dritt am Auto sitzt. Das heißt, auch in Sachen Setup-Arbeit und so weiter muss man gewisse Kompromisse eingehen. Und man muss auch eine gewisse Offenheit haben, um die kleinen Tricks, die man als Fahrer hat, auch den anderen Piloten weiterzugeben. Und ja, das braucht ein bisschen eine Umstellung, dass man da offen ist, auch mit den anderen zwei Teamkollegen, dass man vielleicht einen Kompromiss beim Setup auch mal eingeht. Und wenn das einmal klappt und funktioniert, dann ist das für mich die Langstrecken-Rennfahrerei wirklich eine schöne Art des Motorsports und auch eine extreme Herausforderung, weil einfach das Rennen so lang ist. Du hast sehr viele verschiedene Autos auf der Strecke. Es wird extrem viel überholt. In der Nacht wird es dann unübersichtlich. Müdigkeit spielt natürlich auch eine große Rolle. Und ja, so ein Rennen zu gewinnen ist extrem hohe und große Herausforderung. Mein bestes Resultat in Le Mans war Dritter 2008 mit Peugeot Sport. Und ja, also mir gefällt Le Mans extrem gut. Und wenn man andere Piloten hört, wie zum Beispiel Mark Webber und so weiter, Ex-Formel 1-Piloten, die schwärmen alle davon. Und ich glaube auch, da gibt es einige im Formel 1-Zirkus, die den Traum Le Mans nach wie vor noch in den Köpfen haben und das irgendwann noch machen werden.
Welche Chancen rechnest du Fernando Alonso in Indianapolis ein?
Er wird relativ wenig im Auto sitzen, hat eigentlich nur Indianapolis, also die freien Trainings und Vorbereitungseinstellfahrten, die es da drüben gibt. Indianapolis ist natürlich ein ganz anderes Rennfahren. Im Oval zu fahren braucht sich eine andere Technik. Es ist natürlich auch, dass viel über die Strategie funktioniert oder geht. Wenn man sieht, letztes Jahr Alexander Rossi, der eigentlich auch bei seinem ersten Anlauf gleich die Indy 500 gewonnen hat, hat man gesehen, er hat das schlussendlich gewonnen, weil das Team die richtige Strategie hat, dass er mehr oder weniger mit dem letzten Tropfen Sprit noch über die Ziellinie gerollt ist. Also da kommt schon auch sehr aufs Team drauf an. Mit Andretti im Motorsport hat er da sicher, oder ist er da sicher gut untergebracht. Aber das wird sicher kein einfaches Unterfangen. Aber was für ihn das Positive ist, er hat da wirklich ein Auto, wo er gewinnen kann, was er momentan in der Formel 1 nicht zur Verfügung hat.
Du sagst, du hast selber, du bist selber noch in der Rennserie aktiv, du holst dir deinen Kick dann jetzt auch im Langstreckenbereich. Ist das diese große Faszination für dich am Langstreckensport, weil es ja auch immer interessanter wird, nicht nur für Fahrer, sondern auch für Fans, diese Langstreckenrennen. Gut, sie waren immer interessant, sie haben immer ihre Fans gehabt, aber gerade durch die WEC zum Beispiel gibt es immer mehr Fans, die da rankommen, eben weil auch namhafte Fahrer sich dafür entscheiden, in diese Serien zu gehen und da ihr Interesse bekunden, auch Fernando Alonso, der ja immer mal wieder liebäugelt mit Start im Langstreckenrennen. Man kann das wahrscheinlich schwer vergleichen, Formel 1 und Langstreckenrennen. Aber ist dieser gestiegene Anspruch, weil man einfach viel länger, viel mehr gestalten und lenken muss in so einem Auto. Ist das der größte Reiz am Langstreckensport?
Ist es schon irgendwo, ja. Man ist fast noch mehr gefordert, speziell in Le Mans bei den Langstreckenrennen, weil im Formel-1-Rennen, da hast du eineinhalb Stunden ein Rennen, höchste Konzentration, okay, und dann ist vorbei. In Le Mans sitzt du zweieinhalb Stunden im Auto, dann hast fünf Stunden Pause und dann geht schon wieder der nächste Grand Prix quasi los über zweieinhalb Stunden. Also da, als Fahrer bist du da sicher viel, viel mehr gefordert. Körperlich, aber auch mental natürlich. Und auf der Strecke des Fahrens ist, würde ich mal sagen, gleich schwierig wie in der Formel 1, weil die Autos eben vom Fahrerischen extrem anspruchsvoll sind. Was aber dann noch in Zukunft kommt, du hast ja da 50, 60 Autos auf der Strecke, die mit verschiedenen Geschwindigkeiten da herumfahren, mit LMP2 hernimmst und speziell an die GT-Autos. Also du bist mehr oder weniger ständig am Überholen, musst immer die Übersicht behalten, dann wird's dunkel, man sieht noch weniger. Also ja, du bist da echt gefordert und es gibt so, ist so der gewisse Reiz, was es für einen Fahrer ausmacht, um an Le Mans teilzunehmen. Und natürlich, weil es extrem prestigeträchtig ist, weil es eines der größten Rennen der Welt ist, das man auf jeden Fall irgendwann einmal gefahren haben will oder im besten Fall auch gewinnen will schlussendlich.
Gibt es eine Lieblingsstrecke von dir?
Le Mans ist schon ein Highlight, ja. Durch das, dass es eigentlich eine permanente Rennstrecke teilweise ist, dann aber auch auf die Landstraßen rausgeht, wo natürlich abgesperrt sind. Aber ja, Le Mans hat schon einen speziellen Charakter, wo ich sagen würde, das ist sicher eine meiner Lieblingsstrecken, ja.
Okay, ja, also ich glaube, wir haben uns auch noch ein bisschen was offen gelassen, ja, damit du nochmal wiederkommst. Und ich hoffe, du kommst nochmal wieder.
Ja, gerne, auf jeden Fall.
Wunderbar, denn unsere Zeit ist am Ende. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei Christian Klien, ehemaliger Formel-1-Fahrer bei Jaguar, bei Red Bull Racing, bei HRT. Ich bedanke mich natürlich auch beim Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel1.de, Christian Nimmervoll, der, ich glaube, interessiert zugehört hat gerade, ne?
Absolut.
Und Christian Klien, wo kann man dich im Social-Media-Bereich finden? Wo können dir die Fans folgen? Wo können sie lesen, was du so machst?
Überall, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, überall vorhanden unter dem Namen Christian Klien.
Wunderbar. Und Christian Nimmervoll findet ihr unter?
MST_ChristianN auf Twitter.
Ja, und mich unter @KS_0811. Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich verabschiede mich für diese Ausgabe. Wir hören uns dann wieder vor dem Grand Prix von Russland. Der ist dann nicht am letzten Aprilwochenende, sondern nächste Woche schon, ne? Nächstes Wochenende. Das heißt, wir hören uns dann wieder lass mich kurz auf den Kalender gucken, Christian. Doch, es ist auch das letzte Aprilwochenende. Am 27., ja, rund um den 27. April hören wir uns dann hier wieder mit Starting Grid, dann mit der Vorschau auf den großen Preis von Russland, dann auch wieder mit Ole Waschkau. Deswegen bleibt mir das letzte Wort in diesem Fall und es bleibt wie immer zu sagen, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.